Ja, ich möchte heute weitermachen mit dem zweiten Teil. Es geht um die Waffenrüstung Gottes. Letztes Mal habe ich schon angefangen damit. Und als erstes möchte ich nochmal den Text vorlesen aus Epheser 6, Vers 10 bis 17. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Ich hatte schon letztes Mal erwähnt, dass es meine Intuition war, eigentlich ist es jedem bekannt, diese Waffenrüstung ganz oft gepredigt worden, aber wie ziehe ich denn diese Waffenrüstung an? Und dieses Proklamieren, dass ich das tue, hat bei mir nicht so viel bewirkt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie mache ich das eigentlich? Wie kann das konkret aussehen? Und die ersten drei Teile hatte ich schon behandelt und dabei auch festgestellt, dass diese Begriffe, also Wahrheit, Gerechtigkeit und auch die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, ganz eng miteinander verknüpft sind und einzeln irgendwie nicht bestehen können. Und so geht es auch weiter mit dem nächsten Teil, also mit dem Glauben. Also ich will einmal kurz ein Beispiel sagen. Jeder kennt Johannes 3,16, wo es heißt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also diese Wahrheit, die da steht, die nehme ich im Glauben an. Und wenn ich es nicht glaube, nutzt mir diese Wahrheit nichts. Nur durch diesen Glauben wird diese Wahrheit wirksam in meinem Leben. Und weil ich diese Wahrheit annehme, hat mich Gott befreit von meiner Schuld und macht mich gerecht. Nur dadurch ist es möglich, dass auch Gerechtigkeit folgt. Durch die Wahrheit, die ich im Glauben angenommen habe. Im Hebräer Kapitel 11 wird ja der Glaube behandelt, viele Beispiele gezeigt, aber es beginnt mit dem ersten Vers, in dem es heißt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Also durch den Glauben verwirkliche ich erst das Wort Gottes, sonst nutzt diese Wahrheit nichts. Der Glaube wird hier mit einem Schild verglichen. Den Schild hält man in die Richtung, von der die Pfeile kommen, um sie abzuwehren. Und das Schild, das schützt uns vor Verletzungen aus der Ferne. Und die Pfeile können von weit her kommen. Letztes Mal hatte ich ein Beispiel erwähnt, wie die Vergangenheit manchmal in unsere Gegenwart hineinreicht und uns noch bestimmt. Aber Jesus macht uns davon frei, weil er uns heilt. Und wir können ein neuer Mensch werden, sozusagen. Ja, aus dem Geschichtsunterricht wissen das manche. Ich kenne es von Asterix und Obelix, dass die römische Armee diese Formation der Schildkröte hatte, um sich gegen Pfeilhagel zu schützen. Das heißt, rundherum waren Schilder aufgestellt, also die an der Seite, halt zur Seite, nach vorne und so weiter. Und die in der Mitte standen, die haben es nach oben gehalten. Und das war sozusagen wie ein Panzer. Und wenn dann der Pfeilhagel kam, konnte kein Pfeil durchdringen. Und das ist ein wunderbares Bild für die Gemeinschaft, wie die Gemeinschaft schützt. Nämlich der Glaube von meinen Geschwistern, die erzählen, wie sie Gott erlebt haben und wie sie die Wahrheiten, die in seinem Wort stehen, angewendet haben. Das ermutigt mich, das genauso zu tun. Und so ist das halt ein Schild, wirklich ein tolles Bild dafür. Also der Glaube wird angefeuert. Deshalb pflegen wir die Gemeinschaft miteinander. Aber so ein Schild, das darf man nicht vergessen, hat auch ein ganz schönes Gewicht. Es ist schwer, den mitzuschleppen und dann muss er erstmal dort an den Ort kommen, wo der Kampf stattfindet. Und so ein Schild scheint lästig zu sein. Man plagt sich ab und man kommt schneller vorwärts, wenn man den einfach fallen lässt. Aber spätestens in dem Augenblick, wo der erste Pfeil kommt, merkt man, ja, das war gut, dass ich den mitgeschleppt habe. Gemeinschaft kann Opfer kosten, also mich in die Gemeinschaft zu stellen und zu dem Glauben zu stehen, das kostet etwas. Also für uns Zeit, Organisation, vielleicht Verzicht auf eine Party oder auf Konzerte. Bei uns, also vielleicht sind es mehr Luxusprobleme, aber für manche sind es keine Luxusprobleme. Und dazu möchte ich einfach die Menschen, die unter Verfolgung leiden, zu Wort kommen lassen. Ich lese einen Abschnitt aus einem Bericht von Open Doors über Laos, das zwischen Thailand und Vietnam liegt. Die Spannungen zwischen den Christen und den lokalen Behörden begannen am 11. November 2024, als die christlichen Familien in den örtlichen Gemeindesaal einbestellt wurden. Dort sprach der Dorfvorsteher eine deutliche Warnung an sie aus. Wenn ihr Christen euren Glauben nicht widerruft, dürft ihr die Ressourcen der Gemeinde nicht weiter nutzen und werdet aus dem Dorf vertrieben. Ein solches Vorgehen gegen Christen ist in Laos häufig zu beobachten. Und diesen lokalen Anführern geht es in erster Linie darum, ethnische Praktiken zu bewahren und bis zu einem gewissen Grad auch darum, die kommunistische Bürokratie aufrechtzuerhalten. Die offizielle Versammlung und die dort ausgesprochene Drohung wurde mutmaßlich eine Reaktion darauf, dass die Familien begonnen hatten, im Dorf Gottesdienste abzuhalten. Zuvor hatten sie weite Wege zurückgelegt, um Gottesdienste in anderen Ortschaften zu besuchen. Die wachsende Zahl der Christen in ihrem Dorf hatten die Christen dazu bewogen, sich vor Ort zu versammeln und die mühsamen Reisen zu vermeiden. Daran hatten jedoch die anderen Dorfbewohner Anstoß genommen. Nach der Versammlung nahm der Druck auf die Christen immer weiter zu. Im Bemühen um eine friedliche Lösung baten sie die Kirchenleitung in der Provinz um Hilfe. Bislang konnte noch keine Lösung erzielt werden. Die Christen haben sich jedoch nicht einschüchtern lassen und feiern trotz anhaltender Warnungen der Dorfbewohner gemeinsame Gottesdienste. Dein lokaler Partner von Open Doors zeigte sich beeindruckt und bestätigt, sie sind bereit, für den Namen Jesus Verfolgung auf sich zu nehmen. Also auch mich beeindruckt das und soll uns ermutigen, immer weiter zu beten für diese Menschen, weil um das Gebet bitten sie auch. Der Glaube, der löscht feurige Pfeile des Bösen aus. Also das, was sie an Nachteil bekommen, das sind auch feurige Pfeile, aber der Glaube, der gibt so viel und so viel Kraft, dass es sich lohnt, dafür dran festzuhalten. Wir haben schon gehört, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und auch eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und Jakobus schreibt dazu, du glaubst, dass ein einiger Gott ist, du tust wohl daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Also diese Überzeugung alleine, die ist es noch nicht. Zum Glauben gehört auch Vertrauen. Also ich gebe mein Leben in Gottes Hand und ich vertraue ihm, dass er es in seiner Hand hält und dass er für mich sorgt. Und dabei sind wir wieder bei einem Pfeil angelangt, nämlich die Sorge. Jesus sagt dazu, und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass er dieses bedürfet. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dieses wird euch hinzugefügt werden. Also ich wiederhole das, was schon im Lobpreis gesagt wurde, bei der Einleitung gesagt wurde, in Lukas 12, genau. Das, was Jesus hier sagt, ist eine Verheißung. Das muss ich festhalten und in dem Augenblick anwenden, wo mich die Sorge anfällt, sozusagen. Ich habe das die letzten zwei Wochen so gemerkt, dass ich das nicht sofort mache, sondern mich erst tierisch aufrege über eine Gesetzesänderung, die mich betrifft, die Musikschulen betreffen und meine Zukunft und meine Sicherheit gefährden, sozusagen. Und habe dann gemerkt, ja, ich habe eigentlich meine Sicherheit so auf menschliche Zusagen gegründet. Und da ist dies. Die Menschen können mir keine Sicherheit geben für die Zukunft, weil sie wissen selbst nicht, was auf sie zukommt und was sich alles verändern wird. Aber Gott ist derjenige, der mir Zusagen machen kann, dass er immer bei mir ist. Und manchmal wird es vielleicht eng, aber er ist trotzdem bei mir und er versorgt mich. Ich kann mit Sorgen Situationen nicht ändern. Und wenn ich meine Sorge ablege, kann ich die Situation auch nicht ändern. Aber dadurch, dass ich nicht mehr beschäftigt bin mit den Sorgen, kann ich mich wieder auf Gott konzentrieren, weil Jesus hat gesagt, trachtet jedoch nach seinem Reich und dieses wird euch hinzugefügt werden. Weil dann kann ich wieder auf ihn schauen und dann gilt diese Verheißung für mich. Ein weiterer Pfeil ist, wenn man sieht einfach in die Nachrichten und wie erfolgreich der Feind unterwegs ist. Wenn wir also Nachrichten hören über Weltuntergangsstimmungen, Kriege, Naturkatastrophen, Klimawandel und was auch ich alles, sehen wir einfach, dass der Feind wirksam ist. Aber wir können im Glauben auf Gott schauen, weil wir wissen, dass er schon gesiegt hat und dass er einen Plan hat auch für die ganze Welt und für ein gutes Ende gesorgt hat. Und das steht in Offenbarung 21, die ersten Verse. Ein wunderschöner Text, der einen auch immer wieder aufrichtet, wenn man zu viele Nachrichten gesehen hat. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ein weiterer Pfeil ist so der Selbstzweifel, ja, wer bin ich schon und was kann ich schon für das Reich Gottes tun? Weil es gibt immer Leute, die großartige Dinge tun. Und dann fühlt man sich klein und denkt, ja, die anderen, die können es besser und was soll ich denn schon machen? Diese Einstellung, die hat mich früher davon abgehalten, überhaupt was zu tun, weil es gibt ja immer irgendjemanden, der es besser macht als man selbst. Und das Entscheidende ist, der Glaube an das Wort Gottes, der lehrt mich ja, dass Gott alle Menschen, die er beruft, auch dazu befähigt, diese Aufgabe zu erfüllen, weil er der Schöpfer ist und derjenige, der Gaben schenkt. Zum Beispiel in Jesaja 6 berührt er die Lippen des Propheten, damit sie nicht mehr unrein sind, weil er sich unrein fühlt, das Wort Gottes weiterzusagen. Also Gott macht ihn dazu fähig, der Prophet zu sein, zu dem er ihn berufen hat. Und er befähigt auch den Kunsthandwerker Bezalel, diese Stiftshütte zu bauen. Und den Text, den habe ich jetzt auch nochmal extra, ich finde ihn so schön, weil es Geistesgaben sind. Also siehe, ich habe mit Namen Bezalel, das sagt er also zu Mose, als er ihm den ganzen Plan der Stiftshütte erzählt hat, du musst es nicht alleine machen, sondern ich habe da diesen Bezalel berufen vom Stamm Juda und ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand, Erkenntnis und allerlei Geschick, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Kupfer, Edelsteine zu schneiden und einzusetzen, um Holz zu schnitzen, um jede Arbeit kunstvoll auszuführen. Also das finde ich einfach klasse, das sind Geistesgaben, also für alle Künstler. Alle Künstler können sich freuen. Sie sind auch beschenkt von Gott. Er verleiht Simson Stärke, um gegen seine Feinde zu kämpfen, nachzulesen in Richter 16. Oder David, dem Kleinsten unter seinen Brüdern, verleiht er die Königswürde. Er stattet Gideon mit Mut und Kampfstrategie aus, um den Feind zu besiegen. Und er gibt den Fischern Erfolg beim Fischen, Lukas 5 nachzulesen. Also er gibt uns alles, was wir brauchen, um das zu tun, wozu er uns berufen hat. Also hat es keinen Sinn, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, was die großartige Dinge tun. Diese Dinge können uns auch ermutigen, weil auch sie haben so angefangen wie wir, vielleicht so klein. Und das Großartige, was du vielleicht tust, ist gerade ein Gebet zu sprechen für zum Beispiel die Christen in Laos, weil sich dadurch was verändern wird. Also mein Schild ist, dass ich hochhebe, so wie Gott mich sieht, das ist wichtig und nicht wie andere Menschen mich sehen und ich muss mich nicht vergleichen. Er hat mich einzigartig gemacht und er hat unterschiedliche Gaben verteilt und auch also ein Talent oder 10 Talent. Wer viel hat, von dem wird viel gefordert. Also brauche ich mir gar keine Gedanken machen, wo ich da stehe. Ein anderer Pfeil ist Ärger über andere Menschen. Und dieser Schild, das nutzt das auch leider nicht immer rechtzeitig. Also das heißt, vergeben und segnen. Das ist das, was total hilft, um diesen Groll gegen Menschen wieder zu verlieren und gut zu denken über sie. Weil ich ja an die Vergebung glaube und dass Gott die Menschen segnen möchte. Die Folge, wenn ich das nicht tue, ist, dass ich mich vielleicht schlecht gegenüber dem anderen verhalte und das wieder ist ja Sünde, was ich vermeiden möchte. Also das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich dann jemandem begegne und ich habe noch nicht vergeben, dann schaut das nicht schön aus für den. Also den Schild hochhalten, kurz zusammengefasst, ich proklamiere Glaubenswahrheiten über mein Leben, auch durch Lieder. Ich ergreife Verheißungen Gottes im Glauben. Ich glaube daran, dass er mich frei gemacht hat und dass mich die Lasten der Vergangenheit nicht mehr bestimmen müssen. Ich bin nicht der Mensch, der ich bin, weil ich das damals so erlebt habe und weil ich da verletzt worden bin, sondern der Mensch, der ich bin in Jesus Christus, weil er mich geheilt hat. Das ist ein neuer Mensch und daran glaube ich und halte ich fest. Ich bin auch nicht mehr Knecht der Sünde. Ich bin frei. Also ich muss nicht sagen, ach ja, wir sündigen ja alle mal, sondern nein, wir wollen nicht sündigen. Aber wenn, wissen wir auch, er ist treu und gerecht und vergibt die Sünde. Ich bin Erbe Gottes. Meine Identität ist in Jesus. Und Gott hat gesiegt. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Helm, der schützt den Kopf, meine Denkzentrale. Wenn mein Gehirn nicht mehr funktioniert, dann bin ich tot. All mein Handeln wird von dort ausgesteuert. Und das wird verglichen, dieser Helm, mit dem Heil. Und das Heil, das ist die Gewissheit, dass ich gerettet bin und im Buch des Lebens geschrieben bin. Das erst macht mich handlungsfähig und gibt mir auch die Sicherheit, dass Gott auf meiner Seite ist. Und das muss auch mein Denken bestimmen, wenn es hart auf hart kommt, wenn ich dem Tod ins Auge sehen muss oder weiß, es kann mich das Leben kosten, dann muss ich wissen, dass er derjenige ist, der mich wieder lebendig macht und dass ich bei Gott ein Leben habe, das ich nie wieder verlieren kann. Und ohne diese Gewissheit, da lebe ich weiter in Angst und die Angst lähmt mich. Also ich bin dann besorgt um mein irdisches Leben und will festhalten, das, was ich habe, um jeden Preis. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist jemand, der immer in dieser Gefahr lebte, gesteinigt zu werden, also zu Tode zu kommen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Keine Angst vor dem Tod zu haben, das ist entscheidend, um im Kampf nicht davon zu laufen, sondern dem Feind entgegentreten zu können, koste es, was es wolle. Deswegen beendet Paulus das 8. Kapitel auch mit diesem wunderbaren Satz. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus ist, unserem Herrn. ist auch wieder so ein Satz, den man sich aufschreiben muss und hinten an die Tafel pinnen. Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Schwert ist zur Verteidigung und zum Angriff für den Nahkampf. Das heißt, ich sehe dem Feind direkt in die Augen und ich weiß, wer vor mir steht. Über das Gottes Wort und der Umgang damit gibt es eine Stelle, wo Paulus sagt, im Kolosserbrief, das war nur Punkt Nummer 1, Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 6, eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Wir haben ja eine eigene Verantwortung, uns darauf vorzubereiten, wie wir jedem antworten sollen. Dazu haben wir ein Werkzeug bekommen, auch die Bibel und seinen Geist, dass wir es verstehen. Und Waltraud hat uns letzten Sonntag ein wunderbares Beispiel dafür geliefert. Jemand, der eine Frage gestellt hat und sie wusste nicht zu antworten. Sie hat sich vorbereitet über das Thema mit der Bibel. Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Und hat uns das dann vorgetragen. Und genau jetzt weiß sie Bescheid. Wenn das nächste Mal diese Frage kommt, ist sie gerüstet und hat genau das getan, was Paulus hier fordert. Das Zweite ist eine andere Situation. Da spricht Jesus nämlich zu seinen Jüngern, wenn sie vor Gerichten oder vor Königen stehen werden. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welche alle eure Widersacher nicht werden widersprechen und widerstehen können. Es ist eine ganz andere Situation und Jesus erweist sich da als derjenige, der das Wort Gottes ist. Er lehrt uns direkt und sein Geist, der lebt in uns und er spricht mit uns und gibt uns die richtigen Worte zur rechten Zeit. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich mit ihm verbunden bin und in seinem Geist wandle. In der Offenbarung 19, Vers 13 wird er sogar so genannt. Sein Name heißt das Wort Gottes. Und an mehreren Stellen in der Offenbarung wird Jesus beschrieben als derjenige, aus dem dessen Mund ein zweischneidiges Schwert hervorgeht, weil er derjenige ist, der auch Lüge von Wahrheit trennt zu jeder Zeit. Und das ist auch eine große Hoffnung und eine Freude, dass ich das weiß. Jesus schafft Klarheit in einer Zeit, in der wir leben, wo jeder seine eigene Wahrheit hat und es viele Wege gibt und egal, was du glaubst, es stimmt schon und passt schon, ja. Aber Jesus wird für Klarheit sorgen und genau sagen, das ist Lüge und das ist die Wahrheit. Hier jedoch in der Waffenrüstung geht es ja nicht darum, wie wir Menschen mit dem Wort Gottes begegnen sollen, weil ja die Menschen nicht unsere Feinde sind, sondern die finsteren Mächte. Und die arbeiten mit Lügen. Das ist der Grund überhaupt, weshalb wir diese Waffenrüstung tragen sollen. Und ein gutes Beispiel sind ja die Versuchungen Jesu. Wie geht Jesus in dieser Situation um? Er ist uns dein Vorbild. Und ich nehme nur mal die erste Versuchung als Beispiel aus Lukas 4, Vers 3. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Also der Teufel zitiert hier keine Bibelstelle, die genauso stehen würde. Man kann Vermutungen anstellen über sein Denken. Ja, irgendwie so ganz diffus im Alten Testament steht was, dass Gott Brot schenkt vom Himmel, dann, dass er Wasser aus dem Felsen geschenkt hat. Und dann gibt es noch einen Spruch, dass er aus den Steinen Nachkommen erwecken könnte. Und irgendwie hat er das so einen Brei daraus gemacht. Und ich denke, das ist eine Taktik. Irgend sowas steht doch da in der Bibel. Man versucht es zu suchen, aber man findet es nicht, weil das steht eigentlich da gar nicht da. Also wirklich genau gucken, wenn ich nicht mehr genau weiß, was ist denn das, wie war das jetzt? Da hast du uns auch schon dazu aufgefordert. Ja, ich weiß schon genau, was da drin steht, aber ich schaue nochmal nach und merke dann, oh, da steht da noch was anderes dabei, was auch wichtig ist und das ich übersehen habe. Und also genau zu prüfen, was steht überhaupt in der Bibel. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er zweifelt die Identität Jesu an. und meint, er muss seine Identität, nämlich dass er Gottes Sohn ist, beweisen, dadurch, dass er das Gleiche, also die gleiche Macht nimmt und eigenmächtig handelt. Aber Jesus ist völlig souverän. Er weiß, wer er ist. Das ist für ihn, er zweifelt nicht daran. Er weiß, er ist der Sohn Gottes. Und er schreibt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Worte Gottes. Und so hat er gelebt. Er hat nur das getan, was der Vater ihm gesagt hat. Also das ist das Wort, das er lebt. Und das hat er wirklich genau zitiert, nämlich aus 5. Mose 8, Vers 3. Da steht das Wort wörtlich so drin. Also er benutzt nicht Gott und die Macht, die ihm verliehen ist, um eigennützig zu handeln. Er war sich sicher seiner Identität. Und ich muss auch nicht beweisen, wer ich bin in Jesus, weil meine Identität ist auch sicher. Aber an der Stelle, dann bin ich zum Nachdenken gekommen darüber, ob ich nicht manchmal Gottes Wort missbrauche. Zum Beispiel Jesus sagt in Johannes 14, Vers 13 bis 14, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich bittet in meinem Namen, so will ich es tun. Wenn wir im Namen Jesus bitten. Jetzt ist es so, dass wir diesen Ausdruck im Namen Jesus manchmal wie eine Zauberformel benutzen. Wenn ich unbedingt möchte, dass ein Gebet erhört wird, dann setze ich einfach diese Worte im Namen Jesus dazu, damit dieses Gebet diese Verheißung bekommt, dass es auf jeden Fall erhört wird. Aber wir wissen, dass das eigentlich beim genauen Hinsehen völliger Unsinn ist. Entweder entspricht dieser Gebetswunsch dem Willen Jesu, dann brauchen wir nichts dazu sagen im Namen Jesus, weil es ist dann im Namen Jesus. Oder es ist nicht in seinem Willen, dann nutzt es auch nichts, wenn ich dann dazu setze im Namen Jesus. Also im Umgang mit dem Feind ist es wichtig, Gottes Willen zu kennen. Jetzt ist der Feind ja nicht immer alleine unterwegs oder arbeitet alleine gegen uns, sondern er benutzt Menschen dazu. Und dann haben wir wieder einen Menschen vor uns, der nicht unser Feind ist, aber manchmal unter dem Einfluss des Feindes steht. Den gilt es natürlich wieder zu retten und ihn nicht dem Feind zu überlassen. Da ist die Bereitschaft gefragt. Weil Gott möchte, und das ist sein Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Das sagt Paulus zu Timotheus im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 3 bis 4, nachdem er ihn aufgefordert hat, für alle Menschen Fürbitte zu tun. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dabei ist es wieder sehr hilfreich, wenn wir authentisch sind, dass unser Reden und unser Handeln in Einklang miteinander sind. Gerüstet mit der Wahrheit. Gerecht vor Gott, dass wir tun, was er sagt. Dass wir bereit sind, den Menschen so in Liebe zu begegnen und die Botschaft vom Frieden weiterzugeben. Der Glaube daran, dass er mich dazu berufen hat und befähigt, diese Aufgabe zu erfüllen, nämlich wir sollen in die Welt hinausgehen und Zeugen sein und dass ich das einfach tun kann. Die Gewissheit des Heils, ich bin gerettet und das möchte ich gerne teilen mit anderen. Und Gottes Wort, das mich leitet. Wenn wir an dieser Stelle noch hinzufügen, was Paulus im Kolosserbrief schreibt, nämlich, da geht es darum, den neuen Menschen anzuziehen, über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Kolosser 3, Vers 14. Es wird auch wieder wie ein Mantel gesehen, der noch jetzt drüber kommt. Also man immer so einen Römer ansieht, die haben ja meistens noch so einen Mantel gehabt. Müsste man dazu fügen an der Stelle, finde ich. Ja, dann sind wir gut gekleidet und gerüstet dafür, anderen Menschen zu begegnen und Gottes Liebe zu bezeugen und auch gegen Angriffe des Teufels zu bestehen. Und wie Paulus am Anfang schon gesagt hat, übrigens, Geschwister, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen.